Unterstützt Detektor FM bei einem Crowdfunding für eine neue Sendung am Vormittag. Alle Infos auf detektor.fm/crowdfunding.
Vor genau 50 Jahren, am 3. Dezember 1965, ist My Generation erschienen, das Debütalbum von The Who. The Who, sagt man, haben den Punkrock und die Rockoper erfunden und dabei haben sie Rebellion, Kunst und Pop vermischt wie keine andere Band ihrer Zeit. Um beim Mythos The Who ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich mit Ben Marshall gesprochen, dem Biografen der Band. Am besten fangen wir jetzt aber erstmal mit Musik an. The Who mit The Kids Are Alright.
I don't mind for the guys dancing with my girl.
Die Geschichte der Band The Who beginnt im England der frühen 60er Jahre. Die Nachkriegszeit ist ziemlich entbehrungsreich gewesen, aber jetzt steht dem Land der wirtschaftliche Aufschwung ins Haus. Auch kulturell ist Großbritannien zu dieser Zeit im Umbruch. Rock'n'Roll erobert die Nation im Sturm und da entdecken findige Werbemenschen eine neue Zielgruppe. Teenager. The Who-Biograf Ben Marshall.
Anfang der 60er war Großbritannien im Wiederaufbau. Es waren immer noch harte Zeiten, aber die jungen Menschen hatten plötzlich Geld übrig. Also wurden sie zu einer eigenständigen Gruppe gemacht, der man etwas verkaufen konnte. Teenager. Das Wort hatte man davor nicht wirklich benutzt. Es wurde quasi fürs Marketing erfunden. Was sich an Teenager wirklich gut verkaufen ließ, war neue, aufregende Musik aus den USA.
Einer dieser musikbegeisterten Teenager heißt Peter Townsend. Der große, schlaksige Kunststudent ist riesiger Elvis Presley-Fan. Er spielt Gitarre in verschiedenen Bands, meist mit seinem Schulfreund John Entwistle am Bass. Die beiden landen 1962 bei den D-Tours. Deren Sänger ist der taffe Schlägertyp Roger Daltrey. Er arbeitet im Blechwalzwerk und das ist wirklich kein angenehmer Job. Um dem zu entkommen, treibt er die Band an, Konzerte zu spielen. Als die D-Tours zufällig für einen Rhythm and Blues Club gebucht werden, steigen sie kurzerhand auf R&B um. Auf My Generation hört man das später noch. Die Band covert auf dem Album einen Bo Diddley Klassiker. The Who mit I'm a Man.
When I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket.
Wir befinden uns im Jahr 1963. Die Band hat gerade auf R&B umgesattelt und sich in The Who umbenannt. Die Konzertangebote sind da und die Band verdient ganz gut. Was The Who aber noch fehlt, ist ein fester Schlagzeuger, denn im Moment springen bei den Konzerten Lightdrummer ein. Im April 1963 drängt sich dann bei einem Gig der junge Draufgänger Keith Moon hinter das Schlagzeug und zerlegt es kurzerhand. Die Band weiß, das ist ihr Mann und The Who sind komplett.
The reason The Who sounds so odd is because of that drum sound.
The Who klingen so anders, weil Keith Moon diesen spezifischen Drum-Sound hat. Er spielt einfach wirklich merkwürdig. Deswegen klingen The Who wie niemand sonst. Sie sind einzigartig.
Im Hintergrund den Takt zu halten wie andere Rock-Schlagzeuger, darauf hat Keith Moon überhaupt keine Lust. Er setzt sich bei jeder Gelegenheit in Szene und spielt zu den unmöglichsten Zeiten Drumfills. Der Sound stimmt jetzt, aber der Band fehlt noch ein unverwechselbares Image. Hier kommt Pete Meaden ins Spiel. Der ist gewiefter Manager und hat auch schon den Rolling Stones zum Erfolg geholfen. Meaden wittert eine Marktlücke in der Jugendkultur der Mods. Ben Marshall.
Pete Meaden war ein cleverer Typ und Selbstmod. Er war sich sicher, dass die Mod-Kultur die wichtigste und subversivste Jugendkultur ihrer Zeit war. Er nimmt also The Who unter Vertrag und sagt ihnen, die Mods haben einen eigenen Stil und tanzen gern zu amerikanischer Musik, aber es gibt keine britische Musik für Mods, keine britische Band, um die sie sich versammeln können. Ihr könntet diese Band werden.
Die Mods gibt es seit den späten 50er Jahren. Sie mischen wirklich fanatisches Modeinteresse mit Begeisterung für intellektuelle europäische Kunst. Darum nennen sie sich Modernists, später einfach nur Mods. Sie lieben Rhythm and Blues und Soul. Vor allem die Musik vom Detroiter Label Motown hat es ihnen angetan. Pete Meaden verpasst The Who kurzerhand ein neues Image. Plötzlich sind sie gut gekleidete Mods, ganz versessen auf Motown und heißen The High Numbers. Weil sie bei ihren Konzerten Motown-Hits covern, erspielen sich die High Numbers schnell Fans unter den Mods. Wie das klingt, hören wir uns mal an. The Who mit Love is Like a Heat Wave, im Original von den Supremes. Im August 1964 verlassen die High Numbers dann Pete Meaden und unterschreiben einen Managementvertrag bei Chris Stamp und Kit Lambert. Der Einfluss, den die neuen Manager auf die Band haben, ist enorm. Vor allem die neue PR-Strategie von Kit Lambert schlägt ein. The Who geben sich in Interviews hasserfüllt und nihilistisch, und das schockiert die britische Öffentlichkeit. Ben Marshall.
Kit Lambert was the one that would say,
Kit Lambert hat The Who dazu gedrängt, im Fernsehen die fiesesten Sachen zu sagen. Sein Motto war, macht die Leute wütend, dann erinnern sie sich an euch. Das ist eine Strategie, die danach so ziemlich jeder Rock'n'Roll-Manager auf der Welt benutzt hat. Sorgt nicht dafür, dass euch die Leute lieben, lasst sie euch hassen.
Im April 1965 beginnen dann die Aufnahmen zum Debütalbum My Generation. Die passieren so schnell und billig wie möglich. Teilweise wird die Band durch Studiomusiker ersetzt. Mit dem Ergebnis sind The Who nicht wirklich zufrieden. Die Musikjournalisten heute sind da aber gnädiger. My Generation gilt als eines der wichtigsten Alben der Popgeschichte. Und der Rolling Stone hält den Titeltrack für einen der 20 besten Rocksongs überhaupt. Hier sind The Who mit My Generation. My Generation von The Who. Heute, vor 50 Jahren, ist das Album My Generation erschienen. Ein Meilenstein der Popgeschichte. Es ist Ende 1965 und die Single My Generation schafft es bis auf Platz 2 der britischen Charts. Dabei ist alles am Song eigentlich pure Provokation. Der aggressive Sound, Keith Moons wildes Getrommel, die Rückkopplung, auch der respektlose Text sorgt für Empörung. I hope I die before I get old. Nach My Generation beginnt für die Band eine neue Schaffensphase. 1966 erscheint das Album A Quick One, im Jahr darauf The Who Sell Out. Auf beiden Alben zeigt sich die Band experimentierfreudig. A Quick One enthält eine 10-minütige Mini-Oper. The Who Sell Out ist ihr erstes Konzeptalbum. Das enthält neben klassischen Rocksongs nämlich auch Werbejingles für Baked Beans oder Pickelcreme. Das ist ziemlich albern, aber gleichzeitig auch Pete Townsends Absage an die Kommerzialisierung des Rock'n'Roll.
The Who Sell Out ist ein gutes Beispiel dafür, wie Townsend mit dem Rock'n'Roll umgegangen ist. Er sieht, wie dieses Medium zur wichtigsten Kunstform des 20. Jahrhunderts wird, obwohl ihm alle eingeredet haben, dass sich Popmusik nie durchsetzen wird. Und schon zu der Zeit durchschaut er das und schreibt ein Album darüber, wie Popmusik kommerzialisiert wird.
Nach The Who Sell Out soll das nächste Album der Band eine echte Rockoper werden, Tommy. 1968 beginnt Pete Townsend mit dem Schreiben. Für die Geschichte lässt er sich von der Hippie-Bewegung inspirieren. Die ist zu der Zeit nämlich im vollen Gange. Der Plot der Oper geht etwa so. Tommy hält sich für den Messias und gewinnt Anhänger, stellt sich am Ende aber als falscher Prophet heraus. Townsend verarbeitet damit auch seine Enttäuschung darüber, dass die Hippies nicht die Welt verändern würden. Tommy erscheint im Mai 1969 und wird von den Kritikern gefeiert. Das Album verkauft sich insgesamt über 20 Millionen Mal und ist damit der größte Erfolg der Band. Hier ist die Single, Pinball Wizard. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That death on the blind kid sure plays a mean pinball. Wir schreiben das Jahr 1969. Tommy ist gerade erschienen und The Who werden für das Woodstock Festival gebucht. Die Band will eigentlich mit Hippies nichts zu tun haben und findet die Atmosphäre auf dem Festival schrecklich. Aber ihr Woodstock-Set macht The Who endgültig zu Weltstars. The Who-Biograf Ben Marshall.
Woodstock is probably the gig that made The Who.
Woodstock ist das Konzert, das The Who wirklich erfolgreich gemacht hat. Außerdem begründet es das Hippie-Image von The Who. Wenn man sich die Fotos vom Auftritt anguckt, dann sieht man Roger Daltrey oben ohne dastehen und er sieht aus wie der perfekte Hippie. Aber sie haben Woodstock wirklich gehasst.
He looks like the perfect hippie. But they hated playing that show. They hated it.
1971 erscheint das Album Who's Next. Das hat kein großes Konzept, dafür aber tolle Songs und einen neuen, riesigen Stadion-Rock-Sound. Besonders den Synthesizer entdeckt Townsend auf Who's Next für sich und macht ihn damit auch für harte Rockbands salonfähig. The Who mit Barbara O'Reilly.
Out here in the fields, I fight for my meals.
Nach Who's Next nehmen sich The Who eine Auszeit. Seine Bandkollegen arbeiten an Filmen und Soloalben, während Pete Townsend an seiner nächsten Rockoper schreibt. Die hat diesmal kein verschwurbeltes Konzept, sondern erzählt die Geschichte eines Mods aus der Working Class. Townsend verarbeitet hier seine eigene Jugend. Und wieder ist auch Thema, wie es ist, von einer Bewegung enttäuscht zu werden.
An Quadrophenia ist so toll, dass es im Grunde ein Alltagsdrama ist. Es geht um Kids aus der Arbeiterklasse, die sich bekämpfen und nach einem Ausweg suchen, die sich auf eine Bewegung verlassen und dann enttäuscht werden. Ein bisschen ist Quadrophenia auch West Side Story, mit Gangs, die um Mädchen kämpfen.
Ben Marshall über Quadrophenia von The Who. Jahre später nennt Pete Townsend Quadrophenia das letzte große Album von The Who. Vielleicht hat er da recht. Im Oktober 1975 erscheint The Who by Numbers. Das Album ist merkwürdig reduziert und nach dem Bombast der letzten Jahre wirkt es wie ein Rückschritt. Dann wieder das alte Spiel. Tour zum Album, Nebenprojekte, neues Album. 1978 erscheint Who Are You? Auf dem kehrt die Band zu ihrem Stadion-Rock-Sound zurück. Die Kritiken und die Verkaufszahlen sind ziemlich gut und der Titeltrack ist heute ein The Who-Klassiker. Who Are You? Es ist 1978 und die Band plant eine Tournee zum neuen Album. Am 7. September stirbt dann aber plötzlich Keith Moon in seiner Wohnung in London. Er wird gerade einmal 32 Jahre alt. Die Todesursache? Eine Überdosis Hemenevrin, das Medikament, mit dem er sich eigentlich seine Alkoholsucht abgewöhnen wollte. Die Band stellt nur 2 Monate später Kenny Jones von den Small Faces als Schlagzeuger ein. So veröffentlichen The Who noch 2 Alben. Heute sieht man die gemeinhin als Tiefpunkt ihrer Karriere. 1982 löst die Band sich auf. Seit 1996 gibt es The Who wieder und sie touren immer noch. Mit Keith Moon ist für viele Fans aber auch die Band gestorben. Wir haben den The Who-Biografen Ben Marshall gefragt, was The Who der Popwelt hinterlassen haben. Zum einen sagt er, haben The Who den modernen Popstar erfunden. Kein Schwiegermuttersohn, sondern ein Rebell, der das gutbürgerliche Publikum vor dem Fernseher schockiert. Von Punkrock bis zum Hip-Hop, alle subversiven Pop-Genres bauen auf diesem Konzept auf.
Sie haben die Idee begründet, dass Rockbands vor allem streitlustig sein sollten. Darum haben die Punks sie auch so verehrt.
The Who waren aber auch eine der ersten Rockbands, die Pop als Kunstform gesehen haben. Tommy und Quadrophenia sind dafür gute Beispiele, aber eben auch das berühmte Zerschlagen von Gitarren auf der Bühne ist Kunst. Werbejingles auf sein Album zu packen oder sich als Mod zu kleiden, obwohl man eigentlich keiner ist, das alles macht einen Künstler aus.
Was sie außerdem in die Popmusik eingebracht haben, ist diese ausgeprägte künstlerische Ader. Die Idee, dass Rock'n'Roll auch Kunst sein kann und muss. Verbindet man Konfrontation und Kunst, dann hat man The Who.
Popmusik kann nicht authentisch sein. Alles, was ein Popstar tut, ist letztendlich Performance. Das haben sich The Who wie keine andere Band ihrer Zeit zunutze gemacht. Ihre Kunst war subversiv und politisch und sie hatten keine Berührungsängste mit großen Ideen. Genau darum klingt My Generation heute noch so neu und unverbraucht wie 1965. Happy Birthday!
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.